Ja, liebe Gemeinde, wir haben letzte Woche bereits ein heißes Eisen angegangen. Und zwar die Frage nach der Gemeindeleitung. Im Rahmen unserer Titusreihe stießen wir jetzt sehr früh auf ein Thema, was Paulus sehr früh ansetzt. Diesen Brief an Gemeinden, wo es noch an manchem mangelt. Gemeinden, das haben wir in der ersten Predigt zum Titusbrief gesehen, Gemeinden, wo noch so manche Probleme sind, wo noch vieles im Werden ist, wo noch viele Baustellen gibt, wo es Konflikte gibt, wo es Probleme gibt mit ihr Lehren, wo es Probleme gibt mit einem schwachen Zeugnis, weil die Lebenspraxis in vielen Punkten bei vielen Geschwistern noch nicht so aussieht, wie sie aussehen sollte, um ein gutes Zeugnis zu sein. Dazu kommt dieser schwierige Nationalcharakter der Kreter, und dann haben wir noch festgestellt, nicht nur die Kreter haben einen schwierigen Nationalcharakter, sondern der schwierigste Charakter in jeder Gemeinde bin immer ich. Immer wir selber sind die schwierigsten Charaktere. Also viele Baustellen auf Kreta, viele Baustellen in den meisten Gemeinden. Und welches Thema geht Paulus jetzt zuerst an, als er an seinen Mitarbeiter Titus schreibt? Es ist nicht zuerst nur der Kampf gegen Irrlehren. Es ist nicht irgendwie das Thema Heiligung. Es ist nicht das Thema, wie können wir bessere Gemeinschaft miteinander haben. Sondern er geht das ganz heiße Eisen an Gemeindeleitung. Und er sagt in Vers 5 des Titusbriefs im ersten Kapitel: Lieber Titus, das habe ich jetzt dazu gesagt, ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst. Und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Und wir haben dann am vergangenen Sonntag erstmal festgestellt, es ist ein Thema, mit dem wir uns da auseinandersetzen, was konfliktreich ist. Denn obwohl die Bibel sehr deutlich sagt, was sind Älteste, was sind ihre Aufgaben, was sind ihre Voraussetzungen, wie sollten sie ausgerichtet sein, haben wir heute viele seltsame bis gefährliche Ansichten darüber, was Gemeindeleitung ist, von dem Extrem, wir brauchen gar keine Leitung, weil wir sind irgendwie alle Brüder und wir verhandeln das alle irgendwie miteinander auf Augenhöhe, bis hin zum Ein-Mann-Armee-Leiter, der 100 Jahre an der Macht bleibt und der niemals kritisiert werden darf, und ganz viel dazwischen, besonders in den letzten Jahren der Einzug von sogenannten Management-Methoden in die Gemeindeleitung, was inzwischen selbst von treuen evangelikalen Werken aufgegriffen wird. Wir fragen uns, wie kann das denn eigentlich sein? Gottes Wort spricht so klar und es gibt so viel Verwirrung zu dem Thema und so viel Konfliktstoff zu dem Thema. Wir haben gesehen, Leitung ist nie die ganze Gemeinde und zugleich hängt ganz viel an der Leitung einer Gemeinde. Und wir empfehlen auch immer den Leuten, wo Leute fragen, ich weiß nicht, ob es bei uns weitergeht in der Gemeinde. Schaut auf die Leitung. Wenn die Leitung danach bestrebt ist, biblisch zu leiten, biblisch zu handeln, dann gibt es eine Zukunft in eurer Gemeinde. Wenn sie es nicht ist, ist das zumindest ein sehr großes Fragezeichen. Wir haben uns angeschaut, die Aufgaben eines Ältesten. Älteste, die übrigens immer im Plural vorkommen. Es gibt keinen Einzelältesten und auch nicht so die ältesten netten Berater und den Superpastor, sondern Älteste, die zusammen leiten und entscheiden, haben die Kernaufgabe, Haushalter Gottes zu sein. Das Wort, was da steht, davon ist unser Wort Ökonom abgeleitet. Gott beruft echte Menschen mit allen Ecken, Kanten und Fehlern und Problemen, um in seinem Haus, in seiner Gemeinde, und damit ist nicht das äußere Gebäude gemeint, sondern das Innere, die Menschen, die Versammlung der Heiligen, zu leiten. Sich um die Anliegen der Gemeinde Christi zu kümmern, der konkreten Ortsgemeinde, wie die Lehre, die Ordnung in der Gemeinde, die Verantwortung, die Heiligung, die Seelsorge und all die äußerlichen Fragen zwischen neuen Fußboden legen, Stromversorgung, die Rechnungen müssen bezahlt werden, all diese Fragen. Also sie sind Haushalter. Und im Titusbrief wird uns dann noch deutlich gemacht, zwei zentrale Aufgaben, die auch ein roter Faden durch die ganze Bibel sind, zwei zentrale Leitungsaufgaben. Einmal mit der gesunden Lehre ermahnen. Wir können auch sagen, die Herde weiden. Also die Wahrheit müssen sie kennen. Die Wahrheit müssen sie lehren. Müssen sie verständlich machen. Müssen sie praktisch anwenden. Und wiederholen. So wie Paulus auch in der Apostelgeschichte 20:27 sagt, ich habe nichts verschwiegen, sondern euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Also alles, was ich von Gott erfahren habe, was Gott mir offenbart hat, das habe ich euch weitergegeben. Das ist die Aufgabe einer Ältestenschaft. Wir haben auch da festgestellt, nicht jeder Ältester muss jemand sein für den Kanzeldienst. Aber er muss lehrfähig sein. Manch ein Ältester kann das von der Kanzel und hat die Gabe. Manch einer kann das besser im Gespräch unter vier Augen. Und an unterschiedlichen Orten wird genau ja das auch gebraucht. Und nicht alle Lehre muss von der Ältestenschaft selbst getan werden, sondern sie können delegieren. Das müssen sie auch. Aber sie tragen die Verantwortung. Sie müssen es prüfen. Die Ältestenschaft darf letztlich niemals überzeugt sein, was jemand dort lehrt in der Gemeinde. Sie müssen dafür sorgen, dass nicht widersprüchlich gelehrt wird. Denn das ist eine schlechte Ernährung. Deshalb müssen sie, wenn zum Beispiel Gastprediger kommen, wenn neue Brüder bei der Lehre hinzukommen, wachen auch über diese Lehre. Wenn sie bei einer Veranstaltung, wo gelehrt wird, nicht zugegen sein können, was durchaus mal passieren kann, dann müssen sie aber wissen, was wird dort gelehrt. Das heißt, sie müssen all die, die Verkündiger sind, also zwischen Kindergottesdienst und Kanzel, zwischen Missionseinsätzen auf der Straße und Bibelstunde und all dem, was es noch gibt, und Hauskreisen und Frauenkreisen und Männerkreisen und all dem, sie müssen wissen, was wird gelehrt, und sie müssen die Leute, die verantwortlich sind, unterweisen, bekannt machen mit der Lehre der Gemeinde. Mal ganz explizit. Also, die Herde weiden oder hüten. Und dann B, sie sollen die Widersprechenden überführen, sagt der Titusbrief. Wir können sagen, sie sollen die Herde schützen. Die Schafe beschützen, wo sie als Hirten eingesetzt sind. Und das bedeutet, dass sie die überlebenswichtige Aufgabe haben, ihr Lehre abzuwenden. Ja, ihr Lehre ist Gift. Das richtet immer Schaden an. Und mit ihr Lehre hat es die Gemeinde von Anfang an zu tun, dass sie mit konfrontiert war. Und wir haben uns letzten Sonntag angeschaut, wir haben eine ganz besondere Herausforderung durch die ganzen Massenmedien, durch Mobilität, Kommunikation, Technik und Co. ist die Irrlehre immer mit einem Fuß in unserer Gemeinde. Weil wir haben die großen sogenannten christlichen Fernsehsender, deren Programm zu einem großen Teil aus Irrlehre besteht. Wir haben die vielen Online-Predigten und Vorträge, wo ganz schwer zu sortieren ist. Es gibt vieles, was sich gut anhört, aber eine überschaubare Menge an Vorträgen und Predigten, die wirklich gut sind und nicht falsch sind. Also, besonders große Herausforderung, gerade in dieser Zeit, sie sollen das abwehren. Das heißt, sie sollen, wo ihr Lehren bekannt werden, Einfluss gewinnen, aufklären die Gemeinde darüber. Also so wie wir es in jeder Präventionsarbeit machen, wir warten nicht, bis den Kindern die Drogen am Schulhof angeboten worden sind, sondern wir sagen, ne, nimm vom fremden Onkel keine Bonbons an. Und iss nichts, was du von irgendwelchen Fremden bekommst. Mach das nicht. Also, es muss vorher aufgeklärt werden, und wenn dann bekannt wird, dass sowas in die Gemeinde einzieht, hinter den Kulissen, dass sich schon Leute treffen und gucken dies oder das oder hören sich dieses oder jenes an oder tauschen das miteinander, dass sie dort intervenieren, liebevoll, aber konsequent. Das nicht geschehen lassen, nicht die Augen zumachen, nicht sagen, nicht noch mehr Stress. Nicht sagen, wer den Heiligen Geist hat, wird schon unterscheiden können. Weil dann wäre diese Aufgabe überflüssig. Also, wichtige Aufgabe. Und sie müssen sich kümmern, das wird ja auch explizit erwähnt, um die Schwätzer, die hinter den Kulissen indoktrinieren. Also die Rebellion anzetteln, die Zwietracht sehen, die Lehre aushöhlen, Das heißt, Gemeinde muss wissen, was ist los in der Gemeinde. Das muss Gemeindeleitung wissen. Das muss Ältestenschaft wissen. Und die Aufgabe sieht so aus, wenn solche Sachen auftreten, sie sollen durch die Wahrheit, also durch Gottes Wahrheit, also mit, durch Konfrontation mit richtiger Lehre, sollen sie die Lüge überführen, stoppen und entwaffnen. Das ist die spezielle Herausforderung. Und auch da sehen wir, das sollen Älteste können, aber es gibt dann die unterschiedlichen Talente. Einer kann das besser in Form eines Vortrags machen und der andere kann das im seelsorgerlichen Gespräch besser machen. Und es gibt ganz, ganz viel dazwischen. Der eine kann das besonders gut mit jungen Menschen machen. Und der andere kann das besonders intellektuell und im Zusammenhang des Zeitgeschehens und der philosophischen Strömung nochmal erklären. Aber wichtig ist diese Fähigkeit. Also die Herde weiden, Schafe brauchen was zu futtern und die Herde beschützen. Und dann haben wir uns ausgiebig angeschaut, was sind die Voraussetzungen eines Ältesten. Wir werden das jetzt nur einmal überfliegen. Ich empfehle nochmal für intensive Auseinandersetzung die Predigt von letzten Sonntag nochmal nachzuhören. Findet ihr unter www.beg-bielefeld.de. Immer wieder wird erwähnt, ein Ältester soll vor allem untadelig sein. Zweimal in unserem Text und an den anderen Parallelstellen ebenfalls untadelig. Das heißt, nicht erst fehlerlos, weil dann dürfte niemand Ältester werden. Aber er soll ein Leben führen, was in den großen Linien im Einklang ist mit Gottes Willen. Ecken und Kanten und Baustellen hat jeder. Aber untadelig heißt, sein Leben soll ausgerichtet sein nach Gottes Wort. Er soll nicht aktiv in Sünde leben. Es wird gesagt, er soll ein Mann einer Frau sein. Und das bedeutet vor allem zwei Dinge. Er soll ein Mann sein. Und zweitens, er soll vorbildlich in seinem Eheleben sein. Und auch da gibt es für jeden immer Baustellen, Aufgaben, Herausforderungen. Aber die große Linie soll sein, er soll ein guter Ehemann sein, der ein Haupt ist für seine Frau, der vorangeht, der treu ist. In der Parallelstelle der 1. Timotheus wird davon gesprochen, er soll dem eigenen Haus gut vorstehen. Dazu kommen später noch die Kinder, er soll treue Kinder haben, über die keine Klage wegen Ausschweifung und Aufsässigkeit vorliegt. Auch da geht es nicht um gebackene Kinder, die nie rebellieren, nie ungehorsam sind. Dann dürfte auch niemand, der wirklich Kinder hat, Ältester werden. Aber jemand, der seine Kinder anleitet, der ihnen ein Vorbild ist, der sie auch korrigiert und diszipliniert und der für sie da ist. Das bedeutet es. In diesem Sinn seinem Haus gut vorstehen. Wir haben das alles auch mal abgegrenzt. Seinem Haus gut vorstehen, ein guter Ehemann sein, ein guter Vater sein, bedeutet für alle realen Bedürfnisse Sorgen der Familie und die unrealen Bedürfnisse, können sagen, Luxus, Tralafitti und Co. zurückstellen, damit Zeit und Geld für die wichtigen Sachen da ist. Und die zweit-, dritt-, viert- und fünfrangigen Dinge zur Seite schieben. Und so seine Familie auch anleiten. Ja, und dann sind ganz viele Eigenschaften hier aufgezählt, die deutlich machen, wie soll ein Haushalter Gottes ticken? Er soll nicht eigenmächtig sein, sondern Gott dienen. Er soll nicht jähzornig sein, sondern er soll den Frieden und die Versöhnung und die Klärung suchen. Er soll kein Säufer sein. Er darf zwar Alkohol trinken, aber er darf nicht vom Alkohol geleitet sein oder in Abhängigkeit vom Alkohol sein. Er soll nicht gewalttätig sein, also kein Hitzkopf, nicht leicht reizbar, nicht unbeherrscht. Er soll nicht nach persönlichem Gewinn streben. Also er soll keiner sein, der dem Geld immer hinterherläuft und seinen persönlichen Vorteil sucht, weil dann ist er ungeeignet aus Haushalter Gottes. Er soll gastfreundlich sein, sein Haus aufmachen, sich nicht verschanzen in seinem Spießeridyll, sondern das, was er hat, teilen mit den anderen und gastfrei sein. Er soll das Gute lieben und nach streben, wie kann er anderen aus Gottes Perspektive Gutes tun. Er soll gerecht sein, er soll fromm sein und heilig nach Gottes Willen fragen, er soll beherrscht sein, ein gutes Maß an Disziplin haben. Und dann haben wir gesehen, das sind doch die Eigenschaften, die jeder Christ haben sollte. So sollen wir sein. So sollen wir sein. Und Gott macht das auch deutlich. Wir sollen alle danach streben, wir Männer sollen alle danach streben, dass wir befähigt sind, so ein Amt zu tun. Das heißt nicht, dass wir es alle können oder müssen, aber dass wir diesen Maßstäben gerecht werden. Denn, ihr Lieben, wir Männer haben alle Leitungsverantwortung. Und das sehen wir, wie sich das hier aufbaut. Die Leitungsverantwortung eines Mannes gegenüber seiner Frau. Darauf wird zuerst geguckt beim Ältesten. Die Leitungsverantwortung eines Vaters gegenüber seinen Kindern, da wird drauf geguckt. Wir haben immer Leitungsverantwortung. Und ich hoffe, viele von uns auch jetzt und in Zukunft in der Gemeinde Leitungsverantwortung für Arbeitsbereiche oder auch darüber hinaus. Was ist nun das Besondere mit den Ältesten? Auf sie wird natürlich besonders geschaut, weil sie ja vorangehen sollen, wird ihnen besonders, könnten sagen, auf die Finger geschaut. Und wir haben gesehen, das ist das Ende unseres Rückblicks, wir haben gesehen, Älteste und Leitungsverantwortliche, die auch noch nicht als Älteste berufen sind, brauchen Unterstützung. Sie brauchen Unterstützung zuerst von ihren Frauen. Da sehen wir es wieder. Genau, da fängt es nämlich an. Frauen, die ihren Männern den Rücken stark machen und zu ihnen stehen und sie auch freigeben, wo sie Dienst haben, wo sie Verantwortung tragen, wo Zeit jetzt investiert werden muss. Die nicht mäkeln, wenn ihre Männer zum Ältestentreffen zum Beispiel müssen. Sich denken, ja, ich bräuchte ihn jetzt auch gerade hier, aber ich bin froh, dass er das jetzt tun kann. Die Kinder, vor allem die älteren Kinder, die jetzt noch hier sitzen, die können ihre Väter darin unterstützen, wo sie Verantwortung tragen. Indem sie nämlich auch die Zeit frei machen und ihnen bei der Arbeit helfen. Nicht bei der Leitungsarbeit, aber den anderen Arbeiten. Und sich besonders bemühen, dass sie ihren Vätern wenig Arbeit machen, durch ihren Trotzkopf, den Eigenwillen. Weil dann sind eure Papas nämlich auch freier dafür, in der Gemeinde zu dienen. Und haben dann wieder mehr Zeit für euch. Toller Kreislauf. Wir haben gesehen, Älteste brauchen die Unterstützung der Gemeinde. Jeder soll die Ältestenschaft unterstützen. Wir fassen es noch etwas weiter. Die Leitungsverantwortlichen. Und ich werde euch nachher, nach der Predigt, nochmal unsere Leitungsverantwortlichen von der ganzen BEG einmal vorstellen. Ich habe sie nicht in der Tasche mitgebracht, aber ich möchte euch so noch einmal vorstellen, damit ihr sie bitte mit auf eure Gebetsliste setzt. Und da wir heute in diesem kleinen Exkurs jetzt schauen wollen, was kannst du, was kann ich tun für die Leitung, ist das gleich der erste Punkt. Der erste Punkt für heute ist, bete für die Leiter. Bete für die Leiter. Ohne Gebet ist so eine Aufgabe nicht zu machen. Das funktioniert einfach nicht. Und es braucht das Gemeindegebet. Also nicht nur das Gebet, wenn wir zusammenkommen, das ist auch sehr schön. Wir brauchen das Gebet erstens gezielt. Betet gezielt für die Leitung der Gemeinde, für die Leitung auch von Arbeitsbereichen, auch für die Leitung von einer Kinderarbeit, von der Jugendarbeit, von der Seniorenarbeit, die haben wir hier noch nicht, aber in Hannover zum Beispiel. Betet für die Leiter in den verschiedenen Arbeitsbereichen und betet für die Ältesten, ganz gezielt. Fragt nach, was ist los bei unseren Ältesten? Im Sinne von, was sind da für besondere Gebetsanliegen? Auch der Ältestenschaft. Und das ist das Gute, die sind ansprechbar. Die könnt ihr anrufen, die könnt ihr anschreiben, könnt ihr fragen. Betet gezielt für die Leiterschaft. Es ist gut, wenn wir darum wissen, dort wo die Ältesten, wo die Leiter uns private Anliegen öffentlich machen, wo Älteste krank sind oder besonders herausgefordert durch Situationen. Betet gezielt für die Leiterschaft, wo sie mal angegriffen wird. Betet gezielt für die Leiterschaft, für die Ältestenschaft, wo besondere Aufgaben vor der Tür stehen. Nehmt das mit auf eure Gebetsliste. Gezielt und betet verbindlich und regelmäßig für die Ältestenschaft und für die Leiterschaft. Also verbindlich heißt nicht nur, wenn es mir mal einfällt, sondern ich setze es mit auf meine Gebetsliste. Ich mache es mir mit auf meinen Andachtzettel, in mein Andachtsbuch schreibe ich mit hinein. Oder dort, wo ich Dinge aufschreibe, die ich regelmäßig mit bebete. Dass ich sage, ich mache einmal in der Woche, bete ich gezielt für unsere Leiterschaft. Oder einmal am Tag. Ja, wunderschön. Ganz verbindlich. Und betet auch für die Familie der Leitungsverantwortlichen. Wir haben ja gesehen, das ist eine besondere Herausforderung, eine Familie, die mit einem Verantwortlichen im Licht der Öffentlichkeit einer Gemeinde steht. Das ist eine besondere Herausforderung. Das ist eine besondere Herausforderung für die Frauen, für die Kinder, dass die Männer und die Väter viel öfter auch unterwegs sind, eingebunden sind, herausgefordert sind. Und trotzdem soll ja alles andere weitergehen. Also, betet auch mit für die Familie. Betet für die Leiter, das ist etwas, was wir jederzeit tun können. Und immer wieder tun. Und es ist folgenreich. Wir wissen, wir haben einen Gott, der Gebet erhört. Es ist nicht egal, ob wir beten oder nicht. Und es ist nicht irgendwie psychische Aufbauhilfe für uns. Wenn wir sagen, ich bete für dich. Ja, ich bete für dich, ich will schon alles wieder gut. Es ist wichtig, dass wir es wirklich machen. Denn es hat Folgen. Der lebendige Gott erhört Gebet. Und greift ein. Nicht immer so, wie wir es uns wünschen und vorstellen. Aber das ist auch oft ganz gut so. Sondern so, wie es gut ist in seinen Augen. Also, betet für die Leiter. Dann schon unser zweiter Punkt. Wir schreiten uns schnell voran. Sei ein vorbildliches Schaf. Wir haben eben gehört, im ersten Petrusbrief in der Lesung, dass sie die Herde Gottes hüten sollen bei sich. Dieses Bild des Hirten, der die Schafe hütet, ist immer wieder aufgenommen. Wir sehen, wie Petrus, als er bei Jesus in der Seelsorge ist, wir wissen, er hat ihn dreimal verraten und dann nach der Auferstehung nimmt der Herr ihn selbst in die Seelsorge und fragt ihn, hast du mich lieber als die anderen? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und auf seine Antwort hin erwidert Jesus, hüte meine Lämmer, weide meine Schafe. Also, daher das Bild des Schafs. Sei ein vorbildliches Schaf. Wie kannst du die Ältestenschaft, wie kannst du die Leiterschaft unterstützen? Wie kannst du dadurch der Gemeinde dienen? Sei ein vorbildliches Schaf. Dann freut sich der Hirte. Wir sehen in 1. Thessaloniker 5, Vers 12, da heißt es, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt in Frieden miteinander. Und wir sehen, wie viel da schon drin steckt. Also erkennt diejenigen an, die das tun, die euch im Herrn vorstehen und zurechtweisen. Beim Vorstehen wollen wir uns das noch gefallen lassen, aber beim Zurechtweisen, ja, beim Zurechtweisen, genau, erkennt sie an. Wir können nur sagen, sei kein bockiges Schaf, sei ein gutes Schaf. Wo die Eingesetzten vorstehen und auch zurechtweisen, in beiden Fällen. Wo sie vorangehen, wo sich Gedanken für die ganze Gemeinde machen, wo sie abwägen und bebeten, was ist jetzt zu tun? Erkennen sie an. Was wäre das Gegenteil von anerkennen? Wir hatten uns eben über den Tratsch, über die Schwätzer. Sprich mit anderen darüber, wie man es besser machen könnte. Das ist genau das Gegenteil davon. Höhle die Autorität aus. Hinterfrag sie in schlechter Art und Weise. Am besten immer dann, wenn sie nicht dabei sind. Du machst nicht. Erkennt die an, die an euch arbeiten. Und interessant, die Formulierung, die an euch arbeiten, das ist grammatikalisch sehr gut wiedergegeben. Ein Auftrag Gottes, an den Geschwistern zu arbeiten. an ihm zu wirken, vorstehen und zurechtweisen. Und achtet sie in Liebe, besonders auch nochmal wegen dem, was sie tun. Also wertschätzt diese Arbeit. Und wir wissen immer auch um das Gegenteil. Und deshalb müssen wir dafür auch warnen. Das Gegenteil ist der absolutistische Leiter oder die Leiterschaft, wo man nichts hinterfragen darf, wo man nie eine andere Meinung haben kann, weil sonst gibt es Stress und Druck. Die immer Recht haben, ohne Argumente. Das ist wie das andere Extrem. Also, erkennt die an, beschwert euch jetzt hier gefälligst nicht. Egal, was die machen, die haben schon Recht, weil Gott hat die ja eingesetzt. Das ist hier das Extrem. Wir neigen immer zum Extrem. Im letzten Gemeindeseminar am Mittwoch hatten wir das Thema die Frage der Balance zwischen Gesetzlichkeit und falschem Liberalismus. Wir haben immer ein Balanceproblem. Also einerseits erkennt sie an, aber vergottet sie nicht als kleine Könige. Und dann, was ist der Nachsatz hier in 1. Thessaloniker 5, 12? Lebt in Frieden miteinander. Wie könnt ihr den Ältesten dienen? Lebt in Frieden miteinander. Warum dient ihr damit den Ältesten? Weil wenn ihr in Unfrieden miteinander lebt und es Krawall gibt untereinander, wenn es Streitereien gibt um Sekundäres, meist sind Streitereien um Sekundäres, nicht um das Wichtigste, macht ihr den Leitern Arbeit, weil sie diese Konflikte wieder mit entschärfen müssen. Wir die Leute zusammenbringen müssen. Oder im schlimmsten Fall wirklich dazwischen schlagen müssen und sagen, jetzt ist Feierabend hier. Jetzt kommen wir alle wieder zur Besinnung. Wir sind die Versammlung der Heiligen Gottes. Wir können so nicht miteinander umgehen. Also lasst uns zufrieden miteinander leben. Das dient der Leiterschaft, der Ältestenschaft. Wir haben heute mit auf unserem Gottesdienstzettel einen Vers abgedruckt. Das ist sozusagen der Paradevers, könnten wir sagen, zu dieser Frage. Wie können wir ein vorbildliches Schaf sein? Oder wie kann ich ein vorbildliches Schaf sein? Kannst du ein vorbildliches Schaf sein? In Hebräer 13, Vers 17 heißt es, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie es mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Wir können als erstes festhalten, lass dich führen. Gehorcht euren Führern, also euren Leitern, bedeutet, lass dich führen. Das ist im Prinzip was ganz Ähnliches, was hier in 1. Thessaloniker 5,12, was wir eben angeschaut haben, behandelt wird. Sei auch bereit, Dinge zu hinterfragen, aber dann bitte bei den Betreffenden und nicht mit allen anderen. Aber sei bereit, dich führen zu lassen. Ich habe 6 Jahre auf einem Resthof gelebt mit knapp 20 Schafen. Und es war eindrücklich, ich war damals noch kein Christ, aber es war sehr eindrücklich, es gab Schafe, die konnte man vorsichtig an der Wolle packen und mitnehmen. Und die kamen mit. Und es war völlig okay für die. Und es gab Schafe und vor allem die Böcke. Wenn man die hatte und nicht losgelassen hat, dann wurde man hinter einem Schaf hergeschliffen. Das ließ sich nicht führen, sondern das machte Rodeo mit einem. Also ihr seht, das sind ganz reale Beispiele. Lasst uns ein Schaf sein. Lass mich ein Schaf sein. Sei du ein Schaf, das sich führen lässt. Nicht überall hin, aber das bereit ist, Führung anzunehmen. Es ist gut, weil es Gottes Prinzip ist, dass Leitung verteilt ist. Und es ist gut, weil es Gottes Prinzip ist, dass es etwas wie dienende Hierarchie gibt. Es ist gut. Und spätestens, wer einmal wirklich Chaos erlebt hat, wird das besonders zu schätzen wissen. Also, lasst dich führen. Gehorcht euren Führern. und fügt euch ihnen. Also lasst dich führen und fügt euch ihnen. Das ist noch einen Schritt weiter. Das ist, na gut, dann gehe ich halt mit, wenn es denn sein muss. Okay, das sind ja die Ältesten, da will ich ja nicht rebellieren. Fügt euch ihnen heißt, macht dich locker. Im besten Sinne. Ja, der Hirte hat mich jetzt an der Wolle. Es ist nicht der Oberhirte, das ist Jesus allein. Das ist einer der Unterhirten. Und das ist gut. Da gehe ich mit. Und ich will nicht nach links und rechts die ganze Zeit ausbrechen. So, das Bild vom Schaf endet dort, wo wir immer alles auch prüfen sollen. Also, gehorch dem Hirten, füg dich dem Hirten, aber erhalte dir in guter Art und Weise auch ein kritisches Bewusstsein. Warum soll denn den Führern gehorcht werden und ihnen gefolgt werden? Hebräer 13 sagt, denn sie wachen über eure Seelen. Also die Verantwortung von Leiterschaft ist, sie wachen über die Seelen der ihnen Anvertrauten. Das ist übrigens auch so, wo du Ehemann bist, wachst du mit über die Seele deiner Frau, weil du hast die Leitungsverantwortung. Wo du Vater bist, wachst du über die Seelen deiner Kinder, weil sie dir anvertraut sind. Ja. Und wenn du in Gemeindeverantwortung hast, wachst du mit über die Seelen deiner Kinderarbeit, über die Seelen deiner Jugendarbeit, deiner Hauskreisarbeit. Und dann wird dir nochmal einmal erklärt, sie wird Rechenschaft ablegen. Wer Leitungsverantwortung hat, muss dafür Rechenschaft ablegen. Wir werden gleich sehen, in einem doppelten Sinne. Wir sehen das am Beispiel von Adam, der zuerst von Gott gefragt wird, Adam, wo bist du? Und wenn wir uns den Bericht angucken, sagen wir, Mensch, warum ist denn Adam jetzt der Erste? Also, logischerweise müsste Gott doch eigentlich sagen, Schlange, wo bist du? Oder zumindest Frau, wo bist du? Aber er fragt zuerst Adam, weil er hat die Leitungsverantwortung. Deshalb wird er zuerst gefragt. Und Adam muss jetzt Rechenschaft ablegen. Und so ist es in Ehe, in Familie und in Gemeinde auch. Wer Verantwortung trägt, der muss vor Gott Rechenschaft dafür ablegen. Und wenn ich als Ältester Gott sagen muss, Herr, ich habe gar keine Ahnung, was da alles los war, weil da hat sich irgendein Kreis getroffen, das habe ich nur so halb mitgekriegt, und da haben sie irgendwie ihre eigene Veranstaltung und zur Bibelstunde, da hatte ich auch nie Zeit, weil ich habe noch andere Sachen zu tun. Da wird der Herr uns sagen, ja, und du hast die Verantwortung, du musst von all den Sachen wissen, die da los sind. Du musst wissen, was da läuft. Du musst das wissen. Weil ich werde dich das hinterher alles fragen. Und du musst dafür gerade stehen. Und du sagst, ich war 6 Wochen nicht in der Bibelstunde, dann musst du dafür gerade stehen, was in der Zwischenzeit gelaufen ist. Und dafür, dass du in der Bibelstunde bist, wo du sein solltest als Verantwortlicher. Aber jetzt sehen wir, diese Rechenschaft funktioniert auch andersrum. Weil in unserem Text wird dir gesagt, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Gott fragt die Verantwortlichen einmal dort, wo sie Rechenschaft ablegen müssen, auch obwohl er es weiß, fragt er ja solche Sachen. Fragt, wie war denn das mit denen, die anvertrauten? Und dann sagt der Text, es ist gut, wenn die, die Verantwortung für euch gehabt haben, sagen können, ach ja, du weißt, das ist viel Zeitaufwand und viel Arbeit gewesen, aber es war eine richtige Freude, vor allem, weil ich es für dich gemacht habe. Aber auch mit dieser Truppe, mit dieser Herde, war das eine richtige Freude. Natürlich gab es mal Herausforderungen und Probleme, das ist klar. Aber diese Truppe war zum Großteil so richtig gutwillig. Die wollten vorangehen, die wollten nicht konsumieren, die wollten sich nicht zanken, die wollten nicht eigenwillig sein. Im Großen und Ganzen wollten die so richtig gerne mitgehen. Und trotzdem hatten immer noch genug kritischen Geist, gute Impulse zu geben, haben sich eingebracht. Das war eine große Freude, weil es für dich war und weil es diese Truppe war, Herr. So, das wäre eine schöne Rechenschaft. Mit Freuden oder mit Seufzen. Herr, für dich habe ich es echt gerne gemacht. In dieser die Verantwortung für diese Gemeinde, für den Hauskreis, für die Jugend, für die Kinder. Aber Herr, du weißt, wie widerspenstig die waren, wie bockig die waren, wie die immer ihr eigenes Süppchen kochen wollten, wie die immer ihre eigene Richtung für sich bestimmen wollten, weil sie so individuell unbedingt sein wollten. Herr, du weißt, ich hab die alle lieb. Und ich hab dich lieb. Aber Herr, danke, dass du mich jetzt heimgeholt hast. Jetzt habe ich auch mal Ruhe. Das wäre nicht gut, das ist mit Seufzen. Und das stellt uns hier Gottes Wort gegenüber. Und das kommt in einem Abschnitt im Hebräerbrief, wo verschiedene Themen, dicht auf dicht, Vers auf Vers, unterschiedliche Themen nochmal behandelt werden. Und der Schreiber des Hebräerbriefes lässt es uns einfach so stehen und sagt, ordnet euch diesen Führern unter und macht das bewusst und aktiv, weil das hat auch für euch Folgen in der Ewigkeit. Nicht ob Heil oder Verlorenheit. Wenn ihr zu Gottes Gemeinde dazugehört, wenn ihr Heilige seid, wenn ihr gerettet seid, ändert sich daran nichts. Aber es geht um die Schätze für die Ewigkeit. Wisst ihr, in der Ewigkeit ist nicht Kommunismus. Das Wichtige ist, dass wir in der Ewigkeit beim Herrn sind. Aber wir sehen, es gibt klare Unterschiede. Davon spricht Jesus immer wieder. Und er sagt, das hat auch Folgen, wie ihr mit euren Leitungsverantwortlichen umgegangen seid. Sei ein gutes Schaf. Bemühe dich darum, ein gutes Schaf zu sein. Nicht um Menschen zu gefallen, aber um den Menschen, die Gott da eingesetzt hat, den Dienst leichter zu machen. Dann können die nämlich auch noch viel mehr bewältigen. Also lass dich führen. Dazu gehört auch, lass nichts auf die Hirten kommen. Das ist ein Thema, was scheinbar heute immer unbekannter wird. Ich hoffe, bei uns ist das nicht so, aber ich erlebe es ziemlich oft. Fehlende Loyalität. Also, es gibt einen Unterschied, ob ich sage, ich überprüfe auch Entscheidungen mal kritisch. Und ich spreche auch mit der Gemeindeleitung und sage, da habe ich jetzt mal Fragen oder da habe ich Bauchschmerzen mit oder da weiß ich noch nicht, was ich damit anfangen soll. Das ist das eine. Das andere ist aber, wenn von außen jemand kommt und die Leiterschaft angreift, greift er die Gemeinde damit an. Wenn jemand die Leitung schlecht macht, dann ist der Punkt, wenn Gemeinde zusammenstehen muss. Wir haben uns das in Hannover, habe ich das erste Mal in so einer Art und Weise erlebt, dass die Leiterschaft und auch die Gemeinde mit der Leiterschaft fest zusammensteht, wenn es ruppelt. Das heißt nicht, dass es nicht in einer Ältestenschaft Diskussionen gibt, verschiedene Meinungen zu etwas, aber dort, wo es Folgen hat, setzt man sich zusammen, bis man einmütig sein kann. Und niemals wird ein Ältester das vor der Gemeinde bereden, wo man unterschiedlicher Meinung ist. Weil man steht fest zusammen und nichts kommt dazwischen. Wenn ein Ältester angegriffen, kritisiert wird, dann wird er erstmal geschützt. Dann stellt man sich schützend vor ihn. Und dann klärt man, sind das berechtigte Vorwürfe innerhalb. Und so soll es die Gemeinde auch machen. Dort, wo Angriffe gegen die Leitung kommen, ist es ein Angriff gegen die Gemeinde. Und dann ist erstmal Schutz angesagt. Das ist die erste Reaktion, die sein sollte. Lass nichts auf den Hirten kommen. Lass nichts auf die Hirten kommen. Und dann, nachdem du dich schützend vor sie und hinter sie gestellt hast, kläre die Fragen, die sich jetzt aufwerfen. Das ist gut. Wir sollen nicht blind folgen. Wenn ich sage, nein, da gibt es niemals was zu kritisieren, wir dürfen auch niemals was hinterfragen. Dann sind wir eine Sekte. Das nicht. Aber erstmal Loyalität, Schutz. Und ganz nebenbei, das würde ich auch immer über Gemeinde hinaus machen. Wenn mich jemand anspricht oder anruft und einen Bruder verlästert, den ich persönlich kenne, würde ich immer sagen, lieber XY, wer auch immer du bist, das ist ein lieber Bruder und auf den lasse ich nichts kommen. Das heißt nicht, dass er niemals einen Fehler macht. Aber ich stelle mich erstmal schützend vor Geschwister. Loyalität. Also lass dich führen, lass nichts auf den Hirten kommen und dann lass dich weiden. Das heißt, sei lehrbereit und lernbereit. Es bringt nichts, wenn die Leiterschaft was zu essen auftischt. Also Lehre. Wenn sie dafür sorgt, dass es Lehre gibt in der Gemeinde, für alt und jung und groß und klein und sonntags und mittwochs und was weiß ich noch wann und am Montag auch im Montagskreis, wenn sie dafür sorgt, aber es kommt niemand zum Essen. Kann das tollste Festmahl stehen, es muss auch gegessen werden. Also lass dich weiden, bedeutet, dort, wo es geistliche Nahrung gibt, komm dahin. Wir haben in der Gemeindeversammlung über unsere Prioritäten gesprochen. Wir haben gesagt, unsere terminlichen Prioritäten sind Sonntag und Mittwoch, Gottesdienst und Gemeindeseminar. Wenn es dir irgendwie möglich ist, komm dahin oder versuch's nachzuhören. Und für unsere Gemeindeglieder zeichnen wir jetzt auch das Gemeindeseminar auf, dass die, die zur Gemeinde gehören, aber nicht kommen können, dass sie es nachhören können. Also, in diesem Sinne, wenn wir das Bild des Schafs gebrauchen, sag dem Hirten, ich will was futtern. Wo es an Futter mangelt. Sag, ich brauche was zu essen, Hirte. Und wenn er die fetten Weiden zeigt, dann schlag auch zu. Dann hau auch rein. Denn wir wissen nicht, wie lange es so komfortabel ist wie jetzt. Jetzt haben wir so viele tolle Möglichkeiten in der Lehre. Wir haben relativ viel Freizeit, weil wir in so einem Wohlstand leben. Wir könnten uns noch viel mehr Freizeit nehmen und noch gut leben. Wir haben so viele Möglichkeiten, uns unterweisen und schulen zu lassen. Wir haben die Freiheit, wir müssen uns gar nicht verstecken, um Gottes Wort zu verkündigen. Und das kann in wenigen Jahren ganz anders sein. Also lass uns diese Zeit auskaufen. Und ganz nebenbei können wir sagen, lass uns die nicht verschwenden für geistlich unwichtige Dinge. Lass dich führen, lass nichts auf die Hirten kommen, lass dich weiden, lass dich zurechtbringen. Das ist das, was wir in 1. Thessaloniker eben gesehen haben. Lass dich auch zurechtbringen. Das ist eine wichtige Aufgabe von Gemeindeleitung, übrigens auch von Geschwistern untereinander. Also warte nicht darauf, dass die Ältesten jetzt auch mal was sagen müssen, sondern guck, ob du nicht auch auf den Bruder zugehen kannst. Wir brauchen einander auch, damit wir korrigiert werden, damit wir zurechtgebracht werden. Denn wir sind nicht fertig als Christen. Also wenn wir fertig sind, dann gehen wir heim. Wir können sagen, dann fallen wir tot um. So, ist noch nicht passiert bei uns. Also wir werden noch weiter zubereitet. Und deshalb stellt uns Gott, auch deshalb stellt Gott uns in Gemeinde zusammen. Damit wir einander ermutigen können, das heißt, uns nicht nur auf die Schulter klopfen, sondern einander voranbringen. Sagen, ja, mach weiter so. Danke, Bruder, mach das weiter so. Das ist ermutigend. Und zum anderen aber auch einander ermahnen. Das gleiche Wort im Griechischen. Liebevoll Geschwistern sagen, so ist nicht gut. Lass uns zusammen in Gottes Wort gucken. Was kann ich dir an Unterstützung anbieten? Wie kann ich dir weiterhelfen? Lass uns in diesem Sinn Seelsorger sein, die ermahnen und zurechtbringen. Aber letztlich hat die Leitung die Verantwortung, dass das auch praktiziert wird. Der Gemeinde ist zum Beispiel jetzt zu sagen, Leute zuzurüsten, auch für so herausfordernde Gespräche. Also lass dich zurechtbringen. Und wenn ich so Zurechtbringung erfahre, Zurechtweisung erfahre, wenn man sagt, ja, wir haben doch alle Fehler, lass uns da nicht drüber reden. Nee, das ist genau das Gegenteil. Es muss nicht immer zutreffend sein. Es kann auch mal ein falscher Blick sein. Es kann etwas falsch wahrgenommen sein. Es kann alles passieren. Aber sei erstmal bereit, etwas anzunehmen. Sei bereit und sag, okay, Bruder, es foppt mich jetzt total oder es überrascht mich total. Ich kann es gerade schlecht verknusen, aber erzähl es mir jetzt erstmal. Und dann lass uns drüber nachdenken, lass uns drüber beten, lass uns das prüfen. Denn wir sind nun mal alle nicht perfekt. Aber wir sollen trotzdem nicht stehen bleiben. Also, lass dich führen, lass dich nichts auf den Hirten kommen. Lass dich weiden, lass dich zurechtbringen. Und zuletzt sei kein Bock. Nochmal, die Böcke einer Herde sind für den Hirten das größte Problem. Wir hatten in unserer Schafherde einen Bock, also der hat mein Format durchaus überstiegen. Wir hatten dann einen anatolischen Schafscherer uns organisiert, weil niemand dieses Schaf scheren konnte. Und das war so ein 100 Kilo Mann, der sonst Türsteher war, hauptberuflich. Der sich auf die Schaf setzte, auf diesen Bock setzte, und der Bock ritt mit ihm über die ganze Weide. Dieser 100 Kilo Muckimann hat verloren. Böcke sind ein Problem. Sei kein Bock, das heißt, sei kein Rebell. Sei keiner, der immer was zu motzen hat. Sei keiner, der schlecht über die Gemeindeleitung redet. Sei keiner, der Stimmung macht. Sei keiner, der Stress anzettelt. Sei einer, der als vorbildliches Schaf den Hirten zuarbeitet. Der ihn zuarbeitet und nicht das Leben unnötig schwer macht. Wenn ich sage, naja, scheinbar habe ich zu wenig zu tun, ich mache noch ein paar Aufgaben. Da tratsche ich ein bisschen oder zank ich ein bisschen. Und da zeige ich noch ein paar tolle Internetvideos von einem ganz tollen neuen Prediger aus Amerika. Machst du was nicht? Sei kein Bock. Also, unsere ersten beiden Punkte waren: bete für die Leiter und sei ein vorbildliches Schaf. Aber wir haben noch einen dritten Punkt. Sei ein treuer Mitarbeiter. Das ist noch eine Stufe weiter. Also, sei ein Schaf, sei ein vorbildliches Schaf, aber sei auch ein treuer Mitarbeiter. Also sei auch ein Helfer der Hirten. Übernimm Verantwortung. Das ist ganz wichtig. Wir wissen, Gemeinde ist keine Konsumveranstaltung mit Vorturnern. Wir kennen das als Negativbeispiel aus der klassischen kirchlichen Institution, wo es dann einen meist recht gut bezahlten Vorturner gibt, der dann vielleicht noch so ein Vorturner-Team hat. Einer, der an der Orgel sitzt und einer, der so als Hausmeister sich um das Gebäude kümmert. So die Vorturner und dann kommen am Sonntag die Konsumenten. Das ist nicht Gemeinde, das ist völlig unbiblisches Bild. Gemeinde bedeutet, jeder übernimmt Verantwortung. Und jetzt kommt die Herausforderung: mit Freude. Wir haben gesehen, die Ältesten haben ganz, ganz viele wichtige Aufgaben. Und es ist ganz deutlich, die können das nicht alleine machen. Weil dann würden ja die Vorturner erreichen, wenn die es könnten. Die können es alleine nicht machen, die sollen es nicht alleine machen. Die Ältesten sollen delegieren. Die vielen, vielen Aufgaben, die es in einer Gemeinde gibt. Und wir sehen das bei uns. Wie viele Aufgaben gibt es schon rings um das Thema Ordnung? Es gibt die Aufgaben, dass Gottesdienstzettel erstellt und gedruckt werden und hierher gebracht werden und dass sie verteilt werden vorne und dass es hier schön gemacht wird im Gottesdienstsaal und dass jemand den Gottesdienst leitet und dass jemand predigt und dass Essen mitgebracht wird. Und all das muss delegiert werden und wir haben Adresslisten, Geburtstagskalender und all diese Sachen. Das ist alles wichtig für Gemeinde. Wir sehen, das sind so viele Aufgaben, das kann nicht ein kleines Team machen von 2, 3, 4, 5 Leuten. Sondern jeder in Gemeinde übernimmt Verantwortung, so wie es jetzt hier auch schon ist. Auch Leute, die sich um die Technikfragen kümmern und um die Internetfragen kümmern. Leute, die die Baueinsätze koordinieren. Leute, die Musik auswählen und musizieren. Und so viel anderes mehr. Übernimm Verantwortung und mach das mit Freude. Sag, ja, ich muss Verantwortung übernehmen. Oh, Aufgaben, Arbeit. Nein. Sag, wie toll. Ich bin in Gottes Leib, in Jesu Leib, bin ich eingesetzt als ein notwendiges Körperteil. Ich bin in Gottes Haus ein lebendiger Baustein. Ich werde gebraucht, sonst ist ein Loch in der Wand. Übernimm Verantwortung mit Freude. Freu dich darüber. Und sei da drin zuverlässig und verbindlich. Wieder da. Übernimm die Verantwortung nicht manchmal, sondern dauerhaft. Immer wieder. So wie wir uns nur einmal fragen, ob ich zum Gottesdienst gehe. Ich denke, das kennt ihr, ne? Ich frage mich nicht jeden Sonntag, gehe ich zum Gottesdienst. Ich habe einmal beschlossen, ich gehe zum Gottesdienst. Und dann weiß ich, ich habe jeden Sonntag um eine bestimmte Uhrzeit einen Termin. Hier in Bielefeld, 16.30 Uhr, habe ich einen Termin. Jede Woche. Aber ich habe einmal beschlossen, ich gehe zum Gottesdienst. Ich habe einmal eine Aufgabe übernommen. Das ist jedes Mal, wenn diese Aufgabe fällig ist, mache ich die. Und wenn ich selbst nicht kann, sorge ich dafür, dass es jemand anders übernimmt für mich. Zuverlässig und verbindlich. Nicht, wenn mir die Laune danach ist. Nicht, wenn das Wetter gerade passend ist. Nicht, wenn ich sonst keine Aufgaben habe. Sondern immer wieder. Damit arbeitest du den Ältesten nämlich entgegen, weil die Ältesten dann wissen, da läuft es. Ich muss mich um die um die Verantwortlichen dort immer wieder auch kümmern und auch mal nachfragen und für sie da sein und das Gespräch suchen. Aber ich muss nicht jeden Sonntag, nicht jeden Mittwoch, nicht jeden Montag zittern, oh, wird das funktionieren oder nicht? Und ich frage, kommt das Musikteam oder nicht? Oh, heute sind sie da, haben ein Glück. Ich bin total unmusikalisch und wäre total aufgeschmissen. Nein, ich weiß, die kommen immer wieder. Also übernimm Verantwortung mit Freude, sei zuverlässig und verbindlich. Achte die eingesetzte Autorität. Und wir sehen, wie das Petrus schreibt in unserem Text, den wir vorhin in der Lesung gehört haben. Sei nicht herrschsüchtig in so einer Aufgabe, wenn du Leiter bist. Mach es nicht zu deinem persönlichen Gewinn. Also guck dich auf die anderen herab. Diese Herrschaft bedeutet dienen. Jesus sagt, er ist nicht auf die Erde gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. So ist es auch bei den Ältesten. Und trotzdem erkennt diese Autorität an. Worauf basiert diese Autorität? Auf Gott. Benedikt Peters sagt in seinem sehr empfehlenswerten Buch Weder Diktatur noch Demokratie: Drei Dinge tragen die Autorität der Gemeindeleitung. Das Wort Gottes, der Sohn Gottes und der Geist Gottes. Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Wie kannst du noch ein treuer Mitarbeiter sein? Indem du Probleme löst und Konflikte vermeidest. Du überprüfst immer, ist das jetzt hier ein lohnenswerter Konflikt? Und ja, ihr Lieben, es gibt lohnenswerte Konflikte. Innerhalb einer Gemeinde sind es selten lohnenswerte Konflikte. Lohnenswerte Konflikte erkennt man immer daran, dass es um die Wahrheit geht. Dafür sind Konflikte völlig okay. Wir sollen sie trotzdem mit Bedacht führen. Wir sollen sie keusch führen. Wir sollen sie nüchtern führen. Aber vermeide Konflikte, die unnötig sind. Und das sind die meisten unnötig. Löse Probleme. Wir stehen immer wieder vor irgendwelchen Problemen und Herausforderungen in unseren Arbeitsbereichen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A, ich sage, ihr Gemeindeverantwortliche, das funktioniert nicht. Oder ich versuche vorher, wie könnte es denn gehen? Wen könnte ich mir zu Hilfe holen? Was wäre Plan B? Und gehe damit zu den Verantwortlichen und sage, pass auf, wir haben ein Problem. Das mit der Technik funktioniert nicht, wie wir es bisher machen wollten. Aber ich könnte das hier besorgen oder das hier besorgen und ich habe das geklärt, das würde funktionieren. Und dann können die Leitungsverantwortlichen sagen, wow, super, danke, du hast dich darum gekümmert. Was würdest du denn empfehlen? Du bist der Experte. Und sagst, ja, ich würde das empfehlen. Und dann können die es besprechen und sagen, ja, super, so machen wir das. Hervorragend. Löse die Probleme. Und sei treuer Mitarbeiter, indem du die Herde mitschützt. Dort, wo du mitkriegst, dass die Herde angegriffen wird, schütze die Herde mit. Wir haben letzte Woche in der Lesung diesen wunderschönen Abschnitt gelesen. Ich möchte uns jetzt noch einmal vorlesen, wo mein Namensvetter im Gespräch ist mit König Saul. Und Klein David ist wirklich noch ein Klein David. Er ist so 12, 13, 14 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Mit 12, 13, 14 Jahren arbeitet er schon den ganzen Tag. Mit 12, 13, 14 Jahren ist er schon den ganzen Tag alleine unterwegs, ohne seine Eltern, ohne Erwachsene. Und was er macht, erfahren wir hier. Er ist nämlich Hirte. Und er ist ein Vorbild für jeden Gemeindehirten, auch heute, mit dem, was er tut. Hört mal zu. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, also gegen Goliath. Denn du bist doch ein Knabe, oder du bist ja noch ein Kleiner, sagt er. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Was sagt Saul zu ihm? Du bist doch noch ein kleiner Pimpf. Und das ist ein Soldat. Das geht nicht, du kannst doch da nicht mit dem kämpfen, das geht nicht. Und was sagt David jetzt? David aber sprach zu Saul: Dein Knecht, also er selbst, hütete die Schafe seines Vaters. Auch ein Hirte. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug. So, nochmal kurz verfolgen. Der ist alleine mit den Schafen da draußen. 12, 13, 14 Jahre. Muss auf die ganzen Schafe alleine aufpassen. Und das ist nicht wie hier. Was könnte hier kommen? Gar nichts. Gar nichts könnte hier passieren. Aber da gibt es Löwen und Bären. Und die kommen und klauen Schaf, um das aufzufressen. Was macht Klein David? Klein David rennt nach Hause. Ah, Hilfe! Das ist ja lebensgefährlich. Ich will zu meiner Mama. Nein, was macht er? Schaf geklaut. Dann lief ich ihm nach, dem Bären oder Löwen, und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Also er haut dem Löwen und Bären eins auf die Nuss. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Was macht David? Der riskiert sein Leben für die Schafe. Das ist das, was Jesus später über sich sagt. Er gibt sein Leben für die Schafe. Das macht der kleine David schon. Das war seine Vorbereitung, damit er später König werden konnte. Er hatte viel Verantwortung. Und wenn es gefährlich wurde, ist er nicht weggelaufen oder die Hände vor die Augen gemacht oder sich in eine Höhle verkrochen oder so. Nein. Ich meine, das würden wir jetzt erstmal sagen, das klingt erstmal ziemlich klug. Du bist so ein kleiner Pimpf und das ist ein gefährliches Raubtier, versteck dich bloß. Schaf hin oder her. Nein. Er hat für die Schafe Verantwortung, er gibt sein Leben dafür. Und wenn es schon weggetragen wird, läuft er doch hinterher und verhaut ihn mal ordentlich, damit er das Schaf zurückholen kann. Und was sagt er dann weiter? Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und diesen Philister, diesen Unbeschnittenen. Soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Er sagt, genauso wie ich den Bären und den Löwen totgeschlagen habe, schlage ich jetzt diesen unbeschnittenen Philister, den Goliath, tot. Warum? Weil er Gottes Leute beleidigt hat. Damit hat er Gott beleidigt. Weiter sprach David, der Herr hat mich vor dem Löwen und dem Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Da ist der Saul wirklich ein bisschen überfordert. Er ist nämlich der Feigling, der sich versteckt dafür und gar nicht selber kämpft. So soll ein Hirte sein, wenn die Herde angegriffen wird. Und wenn wir treue Mitarbeiter sein wollen, treue Helfer der Hirtenschaft, dann sollen wir so eine Haltung an den Tag legen. Dann sollen wir nicht auf unseren persönlichen Vorteil suchen, nicht darauf achten. Dann sollen wir gucken, was ist bequem. Oder so gucken, oh, hier wird es gefährlich, hier wird es anstrengend. Sondern genau dann voranschreiten. Ja, die berufenen Hirten, ganz besondere Art und Weise, die sollen an vorderster Front dann stehen. Und direkt daneben, dahinter, sollen alle anderen stehen, wo die Herde angegriffen wird. Jesus macht das so deutlich in Johannes 10, wo er sagt, der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Ja, der haut ab, der Schiss, weil es sind nicht seine Schafe. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Also er bringt nicht nur ein Schaf weg, sondern er bringt alle durcheinander. Das machen nämlich ihr Lehren, das macht Verführung. Reißt Einzelne weg und bringt alle durcheinander. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Das Gegenteil sollen echte Hirten sein. Das Gegenteil sollen wir sein, wenn wir den Hirten zuarbeiten. Und Paulus weist da nochmal so deutlich drauf hin, Apostelgeschichte 20, wo er sagt, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihrer Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Also seht, was schon alles geschehen ist. Und es wird knallen. Es wird gefährlich werden. Und dann passt auf. Und lasst nicht zu, dass die Herde durcheinander gebracht wird und Einzelne da rausgeklaubt werden. Und selbst in eure eigenen Reihen, welche aufstehen, haltet dem entgegen, schützt die Herde. Und ihr lieben anderen Schafe, lasst euch nicht zerstreuen. Achtet mit darauf, wo die reißenden Wölfe kommen. Arbeitet der Leiterschaft zu. statt entgegen. Manchmal sind wir noch so aus unseren Kindheitstagen genau andersrum getrimmt. Dass wir sagen, die hier Verantwortung tragen, das sind die Doofen. So wie die Schüler gegen die Lehrer. Und die ganze Schule gegen den Direktor. Dann ist was schief gewickelt. Es soll ein gemeinsames Werk sein. Lass uns nochmal drauf schauen. Wir haben klar, was ist die Aufgabe von Ältesten und von Leitern. Wir haben gesehen, welche Voraussetzungen sollen sie mitbringen. Wir haben gesehen, welche Eigenschaften sollen sie haben. Und jetzt haben wir gesehen, was kannst du tun, was kann ich tun, um das zu unterstützen, dass es eine biblische Leiterschaft gibt, eine biblische Ältestenschaft in der Gemeinde. Bete gezielt für die Leiter, sei verbindlich da drin und bete auch für seine Familie und sein ganzes Haus. Also im Plural natürlich immer. Sei ein vorbildliches Schaf, sei ein Schaf, das sich führen lässt, das nicht auf den Hirten kommen lässt. Sei ein Schaf, das sich weiden lässt und das Futter, was vorgesetzt ist, auch frisst. Lass dich zurechtbringen, sei korrekturbereit und sei kein Bock. Sei kein Rebell und Revoluzer. Und sei ein treuer Mitarbeiter. Übernimm Verantwortung mit Freude und sei darin zuverlässig und verbindlich. Damit dienst du der Ältestenschaft und der ganzen Gemeinde. Und erster mit Gott. Achte die eingesetzte Autorität zu Gottes Ehre. Löse Probleme und vermeide Konflikte. Schone die Ressourcen. Und schütze die Herde und die Hirten. Können sagen, im besten Sinne, wenn wir von Hirten und Schafen reden, dann sei nicht immer nur ein Schaf, sei auch mal ein Schäferhund. Arbeite den Hirten zu. Wir sehen, Gott stellt uns da in ein sehr, sehr kluges Konzept, was eng ineinander verzahnt ist. Es ist halt nicht die Ältestenschaft, die alles macht, und die anderen gucken sich die Ergebnisse an. Eine Ältestenschaft ohne Gemeinde, die sie anerkennt, würde nichts bewirken können. Andersrum, eine Gemeinde ohne Leitung wird auch nichts bewirken können. Gott gebraucht diese stellvertretende Verantwortung. Und wir wollen dieses Prinzip hier gut pflegen. Und über die Gemeindeleitung hinaus haben wir die örtlichen Verantwortlichen und haben wir die Verantwortlichen für die einzelnen Arbeitsbereiche. Das ist ein Riesenvorrecht. Das ist viel Arbeit, viel Herausforderung. Lasst uns einander gut tun in diesem Sinne. Dass wir einander unter die Arme greifen, einander das Leben so leicht wie möglich machen, um so viel wie möglich dafür zu tun, dass die Gemeinde wächst und gedeiht und immer gesünder wird im Glauben und Gott damit immer mehr Ehre macht. Wir werden nächstes Mal weitergehen bei 1. Titus 10 und uns das nächste Thema, was Paulus hier aufmacht nach der Leitungsfrage, was aber eng damit zusammenhängt, betrachten. Lass mich noch einmal beten zum Abschluss. Wir bleiben aber sitzen in diesem Fall. Herr Jesus, danke. Danke, dass du uns so zusammenstellst. Herr, danke, dass wir einander haben. Danke, dass wir einander brauchen, Herr. Danke, dass du Verantwortung verteilst in Gemeinde. Und du weißt, wie angefochten dieses Prinzip stellvertretender Leitung ist heutzutage. Was nicht demokratisch ist, aber auch keine Diktatur ist. Herr, danke, dass du so ein gutes Prinzip von Leitung in deiner Gemeinde willst. Danke, dass du klare Anforderungen hast an die Leiterschaft. Aber danke, dass auch die Gesamtgemeinde ganz, ganz große Aufgaben darin hat, dieser Leitung zuzuarbeiten, sie zu unterstützen und ein Leib mit ihr zu sein. Herr, danke, dass du der oberste Hirte bist. Danke, dass du das Haupt, der Kopf der Gemeinde bist. Danke, dass du der Eckstein bist. Herr, danke, dass du immer treu bist. Dass du die Wahrheit und das Leben bist, Herr. Dass du der Weg bist. Herr, danke, dass es auf dich in der Gemeinde ankommt. Und dass du trotzdem ganz reale Menschen gebrauchst. Herr, lass uns dir Ehre machen und füreinander ein Segen sein. Heute und in Zukunft. Bitte segne auch diese Gemeindearbeit hier und all die, die sich hier verbindlich machen. Amen.